Gerne richtig verstanden werden. Da bin ich nämlich automatisch ein bisschen lauter. Wenn ich das Hörgerät anhab, dann bremst mich das. Bitte? Ich glaube ja, ja. Wir wollen heute mal etwas lesen aus einem Buch, das wir in der Bibelstunde betrachtet haben. Aber ich will mal ganz an einer anderen Stelle anfangen. Vielleicht habt ihr in den Nachrichten gehört, dass in Paris die Außenminister von 40 Ländern beraten über die Zwei-Staaten-Frage in Israel. Erste Nachricht, zweite Nachricht, oder 1b, muss man sagen, ist, dass der israelische Ministerpräsident da nicht hinfährt. Weil er sagt, die sind alle gegen uns. Wenn man das verstehen will, dann müsste man eigentlich sehr weit ausholen. Ich will das nur einmal sagen, dass mit dem Volk Israel, da mache ich mir persönlich so sehr viele Gedanken drüber. Wie soll das da werden im Nahen Osten? Das sind nur 4,5 Millionen, das ist ja nichts. In New York wohnen mehr Juden als in Israel. Das ist schon eine bedrohliche Sache. Und wenn man das verstehen will, muss man wissen, was gewesen ist. Wie da kommt es denn dazu? Der normale Zeitungsleser, der hat von Israel keine Ahnung. Der auch von Gott noch nie gehört hat. Der die Bibel nicht kennt. Wenn man das nicht kennt, kann man das alles nicht verstehen. Das heißt, was man daran wieder für uns erkennen kann und wirklich auch rational überzeugen, wenn man die Dinge beurteilen will, muss man die Bibel kennen. Und deswegen hat uns Gott die Bibel gegeben. Auch uns heute lässt sich so viel ganz allgemein sagen. Und wenn wir das alles verstehen wollen, wollen wir die Geschichte Israels, müssen wir sie begreifen. Und Gott gibt uns einen Überblick von der Erschaffung des Menschen über Abraham, über Isaak, Jakob, Josef, Ägypten, Wüstenzucht, Landnahme in Israel und vieles andere mehr, damit wir das verstehen. Das ist mein Weg, sagt Gott. Mit den Menschen insbesondere und mit denen, denen ich mich in besonderer Güte und Gnade zugewendet habe. Denn bei Abraham lesen wir, der hat da seinen Handel getrieben, seine Viehzucht betrieben in Ur, in Chaldäa, und irgendwann erging das Wort an ihn, ziehe aus deinem Lande, aus deiner Verwandtschaft, und er ist gegangen. So hat das angefangen. Und der Mose auf der Flucht vor der Strafverfolgung in Ägypten hütet die Schafe und sieht plötzlich einen brennenden Dornbusch und sagt, was ist das denn? Und Gott spricht zu ihm und sagt, führe du mein Volk aus Ägypten heraus. Und so sind sie gegangen. Hinter Mose her, eigentlich hinter der Verfolgung, hinter der Wolkensäule, durch das Meer, in die Wüste. Und da ist in der Weg schon lang geworden, da haben sie so allerlei schon gemacht und war ständig unzufrieden. Einmal war kein Wasser da, einmal war kein Fleisch da. Und dann kamen viele an und sagten, ach, wären wir doch einmal in Ägypten geblieben. Das Lauch und die Zwiebeln, ach, ich habe da so, ich hätte noch mal so einen richtigen Braten auf dem Tisch und hier. Immer Manna, bis zum Schluss. Und dann kamen sie an das Land und sie mussten erstens lernen, Gott ist treu. Er hat uns dahin gebracht. Aber er serviert uns das nicht im Geschenk, Paket. Man könnte sagen, er baut Israel in Israel kein Fertighaus, bezugsfertig, sondern er sagt, das müsst ihr selber machen. Und der Mensch ist ja von Natur aus faul. Und er strengt sich nicht gerne an. Tun alle Menschen nicht. Der jetzt verstorbene Bundespräsident Herzog, er war ja ein sehr kluger und auch ein entschiedener Mann, der hat da mal gesprochen, in Deutschland muss die Anstrengungskultur wieder groß werden. Man muss es sich auch mal schwer machen können. Ja, und dann musste Israel kämpfen. Aber Gott hat sein Volk nicht im Stich gelassen, nachdem Mose nun gestorben war, hat er ihm den Josua geschenkt. Und als der Josua unter seiner Führung Israel das Land doch weitgehend erobert hatte, also ich muss immer wieder sagen, wenn ich das mit dem Josua lese, was hat er wohl dabei gedacht? Er hat so viel Abirrungen in Israel erlebt, dass er sagt, wenn ich nun mal sterbe, dann folgt er ja doch anderen Göttern, das gefällt euch so gut. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das hat die Israeliten getroffen und haben gesagt, selbstverständlich, das wollen wir auch. Und sie haben es auch zu großen Teilen getragen. Aber es gibt im Oberbergischen ein Stichwort, das, oder so eine Redensart, muss ich sagen, die Länge trägt die Last. Und so war das bei Israel auch. Sie haben das Land erobert und mussten sagen, die Verheißungen Gottes sind eingetroffen. Sie haben dann da gewohnt, aber sie mussten feststellen, es gibt noch viel zu tun. Und das wird im Buch der Richter dargestellt. Darüber haben wir uns jetzt im letzten Jahr, ich glaube im vorvorigen Jahr haben wir angefangen, jetzt sind wir so langsam durch. Und das kann man als Regel grundsätzlich begreifen. Wenn wir begreifen wollen, was da mit Gott und dem Menschen geschieht, muss man die Bibel lesen. Und man muss lesen. Und jeder, der so ein bisschen den Zeitgeist wahrgenommen hat, der weiß, dass das Lesen in der heutigen Zeit zurückgeht und auch in den Kreisen, wo das Bibellesen üblich ist. Also unsere Generation, die sind schon noch damit aufgewachsen, dass wir die Bibel gelesen haben. Wenn die Vorträge in der alten Versammlung damals in Börnhausen ganz langweilig waren, da saß ich und noch ein Junge. Da hatten wir schon aus der Sonntagsschule die Bibel gekriegt und haben die Bibel gelesen. Ich kann mich nur erinnern, ich bin gut durch das Buch Samuel durchgekommen. Das habe ich da interessanterweise gelesen, denn über manches wird ja nicht gesprochen. Ja, man muss die Bibel lesen. Und das Wort Gottes war dem Volk Israel gegeben worden. Die 10 Gebote. Und so weiter, wodurch Gott, ohne es zu sagen, voraussetzt, lernt gefälligst lesen, sonst könnt ihr die 10 Gebote nicht lesen. So mit Knopfdruck und sagen, da ist so ein Icon drauf, 10 Gebote, zack, du sollst nicht töten. Nein, das ging noch nicht, man musste das lesen. Und das Ernste, was dahinter steht, wir lesen, Bücher zu haben, heißt ja, einen gesammelten Schatz von Erfahrungen zu haben im eigenen Leben. Damit, da hat man also nicht nur das, was einem gesagt worden ist. Da kann man natürlich immer wieder sagen, meine Mutter hat mir gesagt, tue ich auch oft, sage ich auch, meine Mutter hat mir gesagt und so weiter. Mein Vater oder mein Opa. Zum Beispiel der Onkel Gustav Heaus, der Großvater von Reinhard Linder, der wohnte, nachdem er in Remscheid ausgebombt worden war. Das Haus war, glaube ich, Totalschaden, war alles weg, kam mit einer Aktentasche bei uns. Die haben dann bei uns vorübergehend gewohnt. Der wusste auch Bescheid. Und ich habe dem gerne zugehört. Da habe ich auch viel erfahren aus den Erzählungen der Alten. Das war ursprünglich alles, was wir hatten. Was die Menschen hatten, das, was ihnen von den Alten erzählt worden ist. Und dann kam Gott in seiner großen Gnade und gab ihnen die Schrift, Die hat nämlich den Vorteil, wenn man was vergessen hat, kann man ins Bücherregal greifen, nachgucken. Da steht doch irgendwo was im Matthäus-Evangelium über dieses und jenes. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, aber ich meine, es wäre in Matthäus 3 gewesen. Und dann kann man nachgucken, das ist der Vorteil. Das Buch ist der Vorläufer der Festplatte, kann man sagen. Ja. So ist das und das darf man nicht vergessen. Nur, dass das ein Kampf ist, das sehen wir im Buch der Richter. Immer wieder haben sie es vergessen. Immer wieder vergessen, was da war. Und man sagt, 70% der Informationen nimmt der Mensch über die Augen auf. Wenn das stimmt, vielleicht stimmt's, obwohl man manchmal denkt, der ist doch blind, der fährt ja glatt gegen den Baum, ne? Ich bin auch in Düsseldorf mal gegen einen Laternenpfahl gerannt, den ich nicht gesehen habe. Es war ganz furchtbar. Aus dem Schritt raus, mit dem Kopf gegen eine Stahlstange. Das tut weh. Man vergisst so einiges. Und trotzdem sehen die Menschen alles Mögliche. Wir leben ja im audiovisuellen Zeitalter. Und den Israeliten ging es nicht anders. Die gingen durch das Land schon mal, von einem Ort zum anderen, Handeln treiben oder wer weiß was sonst. Und dann sahen sie das in den Städten der Heiden, die ja noch da waren überall. Da sahen sie so allerlei merkwürdige Sachen. Also das, was dann hinterher unter dem Stichwort Götzendienst zusammengefasst wurde. Und da sagten viele, da siehst du die Götzen. Und ein anderer sagte, ach, interessant, muss ich mir mal näher ansehen. Die waren beeindruckt. Könnte man ja auch mal probieren. Schadet ja vielleicht nichts. Und das war die Versuchung der Götzen. Und da kamen einige Dinge zusammen. Es war vor allen Dingen der Baal. Baal war ein Götze, der auch für die staatliche Ordnung zuständig war. Und die Astarte, das war eine Göttin, die für die Fruchtbarkeit zuständig war. Die waren allgemein verbreitet da im ganzen Nahen Osten, da, vom Mittelmeer angefangen bis Euphrat und Tigris und so weiter und so weiter. Und wenn man sprach mit den Leuten, ja, man hat denen vielleicht was verkauft, irgendwas, und lernte man so kennen. Ja, die Götzen, denen dienen wir. Ja, wenn wir ein Problem haben, dann gehen wir mit zu unseren Göttern und die lösen das. Geldprobleme, Reichtum also, Wohlergehen, wenn es uns gut geht, dann feiern wir. Wenn es uns schlecht geht, gehen wir zu den Götzen, bringen ein Opfer. Und dann gab es da noch so Fruchtbarkeitskulte, das war so was ganz Laszives. Man kann also... Ohne Gewalt, kann man sagen, Hauptbahnhof hoch 3, waren dann diese Feste zu Ehren der Göttin Astarte. Und alles das war in der Nachbarschaft des Volkes Israel. Und das bedeutete, dass sich die Israeliten behaupten mussten gegen diese Welt. Und Gott hat das zugelassen. Hat das zugelassen. Israel musste lernen, zu bewahren, was es in der Wüste gelernt hat. Die waren ja am Sinai geblieben und weitergezogen und hatten dann immer noch manche Dinge lernen müssen. Dann sahen sie die Bundeslade. Und Mose und Aaron hatten ihnen gesagt, du sollst ja kein Bildnis machen. Aber das ist das Zeichen der Anwesenheit Gottes im Volk, die Bundeslade. Praktisch ein Kasten mit Griffen und innen drin die Gesetzestafeln. Später der Stab Moses, der gesprochen hatte, ich weiß nicht, was sonst noch drin war. Das trugen die Priester und mit diesen, die Leviten. Mit dieser Bundeslade sind sie ins Land gegangen und das... Da haben sie gesehen, dass in dem Moment, wo die Bundeslade auf den Schultern der Träger durch den Jordan ging, der Jordan sich teilte und Israel trockenen Fußes durchging. Es war ein Wunder. Und da hätten sie sagen können, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Aber das ging nicht so tief in ihre Herzen, dass das immer wieder durchbrochen wurde von der Faszination alles dessen, was sie umgab da in diesem heidnischen Land. An einer Stelle heißt es auch im Richter, glaube ich, direkt am Anfang, da heißt es mal, ihr sollt die Götter nicht fürchten. Das ist kurz und schmerzfrei gesagt. Wir müssen aber uns vorstellen, müssen wir es übersetzen und sagen, ihr sollt euch von den Götzen nicht beeindrucken lassen. Das ist der Punkt. Und daran können wir schon merken, das, was Israel damals gesagt worden ist, das ist auch unser Thema heute. Wir sollen uns von den Dingen, die uns von Gott abziehen, das ist das Wesen des Götzen, nicht beeindrucken lassen. Die beeindrucken uns doch. Vor vielen Dingen haben wir Respekt, die keinen Respekt verdienen. Darum geht es ja in den Medien. Da wird dann irgendwie eine Person nach vorne geschoben, von der man denkt, sie hat Autorität und die muss dann irgendwas sagen. Und das soll uns dann beeindrucken und das soll unser Denken formen. Das haben wir ja nun im letzten Jahr ganz, ganz, ganz deutlich gemerkt. Dass hinter diesen Informationen in Wirklichkeit üble politische Absichten stehen. Und der Kampf, das war, ist nicht seit gestern so, das war früher auch schon so und es wird auch morgen so sein. Und Israel musste aber da eine Erfahrung machen, die es geistlich schon weitergebracht hat. Unser Gott ist erstens unsichtbar und es ist ein Gott. Ein Gott. Das, was man Monotheismus nennt. Es ist ein Gott. Und wir dürfen uns von ihm kein Bild machen. Keine Vorstellung. Man kann sich ja vorstellen, was das für eine unglaubliche Beleidigung Gottes war. Als Mose auf dem Sinai ist, kriegt die 10 Gebote und das Volk unten sagt, wir müssen auch einen Gott haben und baut das goldene Kalb. Das ist ja ein starkes Stück, ne? Ein starkes Stück. Noch nicht einmal die Zeit auf dem Sinai, die Mose vom Herrn, konnten sie es ohne einen Götzen aushalten. Und dann kommt natürlich auch das Gericht. Haben wir auch jetzt noch mal kurz drüber gesprochen. Jerobeam, der spätere König von Israel, lässt ja auch goldene Kälber errichten. Und zwar eins in Bethel, im Zentrum Israels, und eins in Dan, das Land ganz oben nördlich vom See Genezareth, hat er auch eins. Deswegen heißt es auch immer häufig in Israel von Dan bis Beerseba. Wird etwas bekannt gemacht. Sie konnten es ohne die Anschauung nicht aushalten. Aber sie sagten das auch. Ja, unser Gott ist unsichtbar, wir haben einen Standort, der Bundeslade in Silo und so weiter und so weiter. Aber sie haben das sicher auch bekannt. Aber sie haben vielleicht auch gemerkt, dieser Glaube an den unsichtbaren einen Gott trennt uns von all diesen Götzendienern. Das war eine Scheidewand, die nicht zu überbrücken war. Es sei denn, man sagte sich von Gott los und wurde ein Götzendiener, was ja häufig passiert ist, in der heutigen Zeit auch. Es gibt ja da erstaunliche Entwicklungen. Das nennt man auch Integration, sowas. Die Israeliten hätten merken müssen, wenn wir Gott folgen, dann können wir uns in dieser Hinsicht nicht integrieren. Obwohl sie selbst vom Gesetz her verpflichtet war, die Fremdling aufzunehmen, aber nicht den Glauben des Fremdlings anzunehmen. Sie sollten ihn aufnehmen, gastfrei sein, für eine bestimmte Zeit. Aber dann sollten sie ihm sagen, wenn du bei uns hier im Volke bleiben willst, dann musst du dich zu dem allein wahren Gott bekehren. Ja, und die Political Correctness heute verbietet es vielen Christen zu sagen, du musst dich bekehren. Du musst dich bekehren. Hilft alles nichts. Umkehr heißt das. Bekehren ist ja ein verbrauchtes Wort, kann man sagen. Du musst dich umorientieren. Musst Christ werden. Das haben manche getan, die meisten haben es nicht getan. Ein wunderbares Beispiel ist ja die Ruth. Das ist ja das Buch nach dem Buch der Richter. Das ist ja eine wunderbar, zu Herzen gehende Geschichte. Wie da die Ruth, nachdem die ganze Familie in Moab Schiffbruch erlitten hat und die Schwiegermutter von Ruth als Witwe zurückkehrt nach Israel und mit Gott hadert, sie hatte ihren Glauben nicht aufgegeben. Sie sagte nur, das ist ja auch ein treffendes Wort, der Herr hat es mir bitter gemacht, sagt sie da mal. Aber dann geht die Ruth, eine Moabiterin, geht mit ihr und sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das ist eine zu Herzen gehende Bekehrung zu dem allein wahren Gott. Darüber hat sich Gott so gefreut. So ist die Ruth zur Mutter von Obed geworden, der Vater von Isai, der Vater von David und so weiter. Und aus diesem Stamm Davids stammt Jesus von Nazareth. Wunderbar dargestellt in Römer 1, Vers 1 bis 3. Da kann man das lesen. Da ist da alles drin. Darüber hat Gott sich gefreut. Der Herr sagt selbst auch, also ist Freude über jeden Sünder, der Buße tut. Ist Freude im Himmel. Freude im Himmel. Ja, jetzt sind wir langsam bei Simson angekommen. Aber ich will auch gar nicht so einzelne Zeilen aus dem Buch der Richter vorlesen, aber so einige müssen wir schon. Wenn man das Buch der Richter liest, das blättert sich wunderschön dahin. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe in diesen Besprechungen sehr viel gelernt. Wie die einzelnen Stämme ihre Erfahrungen haben nach dem Tod Josuas, Kämpfe, Niederlagen und stellen immer wieder fest, Gott geholfen, verbinde das nur mit einem Beispiel nur, Gideon, wunderbare Geschichte, muss man mal gelesen haben. Was man aber auch sehen kann, es gibt dann auch immer wieder Niederlagen, geistliche Niederlagen, aus denen dann auch militärische Niederlagen kommen. Wie zum Beispiel die Midianiter, die den Ertrag klauen. Das waren ja, die Midianiter, überwiegend waren das Nomaden. Die kamen nach Israel, immer dann, wenn die Ernte reif war, und ernteten, wo sie nicht gesät hatten. Und die Israeliten hatten nichts zu essen. Die nahmen den Ertrag, auch eine geistliche Bedeutung, dass wir uns darum kümmern mussten, wovon wir leben sollen. Ja, und einer der letzten ist der Stamm Dan, der erwähnt wird. Und aus dem Stamm Dan ist Simson. Ist eine merkwürdige Geschichte. Wir waren uns ziemlich einig, dass wir sagen, ja, was sollen wir denn in der Bibelstunde über diese Geschichte Simsons sagen? Und ich muss nachträglich sagen, ich war sehr bewegt über alles das, was ich so gelernt habe daraus. Nicht, Klaus? War doch schön. War wirklich gut und hilfreich. Und jetzt komme ich wieder auf den Anfang zurück. Wenn wir wissen wollen, wie das beurteilt werden muss, müssen wir die Geschichte kennen. Und wenn wir, das heißt nicht die Geschichte im Allgemeinen, aber hier, Israel musste seine Geschichte kennen. Und auch Gott, oder Paulus hat das ja gesagt, alles was geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Wir sollen uns selbst erkennen. Und die Frage ist, wie können wir uns denn in der Geschichte des Stammes Dan, das ist ja Richter 16, 15, geht's los. Und das fängt so ganz typisch an. Hat man sich dran gewöhnt, ne? Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr 40 Jahre in die Hand der Philister. Zwei Sätze, 40 Jahre Geschichte. Und vor allen Dingen auch noch eine Erklärung dazu. Diese Herrschaft der Philister war eine Strafe Gottes. Nun haben sie noch gelebt. Die Philister waren auch mehr an Steuern interessiert, an Abgaben und so weiter, als die jetzt ständig zu massakrieren, zu triezen und so weiter und so weiter. Wie das gegangen hat, wissen wir nicht. Und dann wird ja Simson geboren und er wird mit einer Weissagung geboren. Die Eltern bekommen gesagt, er ist ein Nazir, heißt es eigentlich. Im Deutschen hat sich eingebürgert zu sein Naziräer. Ein Nazir Gottes, ein Erwählter Gottes für besondere Aufgaben. Und neben einzelnen Dingen ging es vor allen Dingen auch, galt in diesem Falle die Anweisung, der lässt die Haare wachsen. Und es zeigte sich dann, dass dieser Simson ein außergewöhnlich starker Mensch war. Wahrscheinlich war er auch außergewöhnlich groß. Und es geschehen dann in seinem Leben, da wird er wahrscheinlich noch jung gewesen sein, Dinge, die diese große Stärke bezeugen, und sodass er sehr bald ein Schrecken der Besatzungsmacht wurde, der Philister. Was er im Einzelnen getan hat, könnt ihr selber nachlesen. Es zeigt sich aber auch etwas anderes noch. Gottes Wort liebt die Wahrheit. Er war ein Mann in der Fülle seiner Kraft. Und man muss sagen, dieser Mann, der liebte insbesondere die Frauen. Er war ein Mann mit einem entgrenzten Sexualleben, könnte man fast sagen. Und das brachte ihm manchen Nachteil ein. Bis zum Schluss, wo er mal wieder eine Frau in Philistia, es waren vor allen Dingen die philistinischen Frauen, die es ihm angetan hatten. Ich meine, mindestens drei werden erwähnt. Und heute würde man sagen, er war ein Womanizer, ne? Oder irgend sowas. Er konnte es nicht lassen. Das war seine schwache Seite. Das trifft ja übrigens nicht nur auf Simson zu. Das trifft auf David auch zu. Wie viele Frauen hatte der? Ja? Sind auch andere Verhältnisse gewesen, ungebunden und so weiter und so weiter. Und diese Dalila oder Delila, wie sie genannt wurde, die wird dann vom philistinischen Geheimdienst angeworben und sagt, du musst mal herausbringen, wenn du schon so ein Verhältnis hast mit diesem Simson, dann sage uns mal, bring mal heraus, was die Ursprung seiner Kraft ist. Und das ist zweimal schiefgegangen und zweimal hat es Tote gegeben auf Seite der Philister. Der Simson macht einen schrecklich naiven Eindruck auf mich. Hat der das denn nicht gemerkt? Aber er war so, ja, man kann sagen, besinnungslos von sexueller Gier, dass er dem Drängen der Dalila nicht widerstehen konnte und schließlich das Geheimnis seiner Kraft, seiner Unschlagbarkeit, kann man sagen, ausplauderte. Ja, wenn es unbedingt wissen will. Meine langen Haare, das ist die Ursache dafür. Und so wird er dann seine Haare los, er wird gefesselt, er wird gefangen gehalten. Nur was die Philister dann schließlich vergessen, ihm wieder die Haare zu schneiden. Irgendwann hat Simson die Haare wieder und es bringt diesen Riesensaal, der auf den Säulen ruhte, zum Einsturz und die Philister werden bestraft. Man kann sagen, Gott steht dahinter. Die Frage ist nur, warum haben wir das denn? Warum müssen wir das wissen? Und Gott gibt uns die Aufgabe und wir sind uns so ziemlich einig, dass eben dieser Auserwählte Gottes für besondere Aufgaben, der mit den Haaren diese Kraft bekam, sich nicht so aufgeführt hat, wie das Gott gerne gehabt hätte. Und dass er schließlich die Kraft verlor, weil er einen Fehler gemacht hat, der für mich persönlich im Neuen Testament wirklich auch auftritt. Und dieser Fehler heißt: Gebet nicht das Heilige den Hunden. Das heißt, den Unreinen. Das ist: Gebet nicht das Heilige den Hunden, werfet auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie dieselben nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Das ist, glaube ich, ein Satz, der in der heutigen Zeit ganz wichtig ist. Es wird viel über Religion gezählt, viel über das Christentum und so weiter. Aber da merkt man an vielen Stellen, dass das Heilige den Hunden, den Unreinen, preisgegeben wird. Und wenn wir das tun in Leichtfertigkeit, verlieren wir auch unsere Kraft, zum Beispiel unsere Überzeugungskraft. Wenn wir mit den Wölfen heulen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn unsere Rede nicht mehr ernst genommen wird. Gebet nicht das Heilige den Hunden. An dieser Stelle bricht die Geschichte aber nicht ab und das ist das Tröstliche. Es ist 11:30, ich muss Schluss machen. Das Tröstliche daran ist, also wenn ich meinen persönlichen Charakter sehe, ich hätte ihn das sehr übel genommen und ich hätte es nicht vergessen. Aber Gott hat die Ware wieder wachsen lassen und er gibt sie Kraft zurück. Gott ist gnädig. Und es wird auch da deutlich, dass den Philistern auch deutlich gemacht wird, ihr habt es mit Gott zu tun. Gott fügt den Philistern eine Niederlage zu, aber Vergebung gegenüber Simson heißt nicht, alles wieder fein, alles in Ordnung, wir haben alle nichts gemacht, nein. Also Gott kann einem einen Mord vergeben, das heißt aber nicht, dass wir dann aus dem Gefängnis schon entlassen werden. Wir müssen unsere Strafe dann tragen, die muss auch Simson tragen. Und so geht diese Geschichte endet, die Daniter werden letzten Endes errettet, Simson muss sterben und Gott bringt sein Werk so zu. Lohnt sich, es gibt so viele Dinge, die ich überhaupt nicht berührt habe, es lohnt sich, diese Geschichte mal im Ganzen zu lesen und darüber sich zu unterhalten. Ich wünsche euch das und ich hoffe, dass wir Menschen sind, über die Gott sich freuen kann. Amen.